Frage offen, ob es ein neues Marx-Bild gibt. Ich habe die beiden Autoren befragt, 1950 befragt, die 1923 ja den Durchbruch zum Bild von Marx als dem Denker der Revolution geschafft haben. Das ist sozusagen die Grundlage für den westlichen undogmatischen Marxismus im 20. Jahrhundert geworden. Korsch, Marxismus und Philosophie, und Georg Lukács, Geschichte und Klassenbewusstsein. Ich habe Ihnen letztes Mal auch die Position der beiden um 1950 vorgelesen. Sie erinnern sich an den Schluss von Lukács, die Zerstörung der Vernunft. Ich hatte gesagt, das ist eine Regression auf das Bild von Marx als dem Begründer der historisch-materialistischen Weltanschauung. Und ich habe Ihnen die Züricher Thesen von Korsch vorgelesen. Lukács-Korsch, man kann vielleicht sagen, 1923 stehen sie Seite an Seite für ein neues Marx-Bild. 1950 liegen jetzt Welten zwischen den beiden. Trotzdem gibt es ein gemeinsames Problem. Biografisch sind Lukács und Korsch ja zunächst durch die revolutionäre Bewegung im Ausgang des Ersten Weltkriegs geprägt worden. Beide sind auch Intellektuelle aus gutem Hause. Georg von Lukács hat nach der Revolution das von aus seinem Namen getilgt. In Korsch und Lukács Persönlichkeit finden wir ein ethisch geleitetes, praktisches Engagement, das führt sie zur Revolution und zur Marx. Lukács ist 1918 in Budapest Mitglied der Revolutionsregierung. Korsch wird 1923 Justizminister der SPD-KPD-Regierung in Thüringen. Von Budapest nach Thüringen ist es ja nun auch wirklich nicht sehr weit. Aber die Flucht vor den Nazis treibt die beiden in entgegengesetzte Richtungen. Nach Osten der eine, nach Westen der andere. Und diese Differenz der Fluchtbewegungen, die Verschiedenheit der Immigrationserfahrungen, sie macht auch verständlich, dass zwischen ihren Positionen um 1950 eben Welten liegen. Sie geben 1950 verschiedene Antworten, aber sie haben beide ein gemeinsames Problem. Und ihr Problem ist die Fortsetzung von Marx. Lukács im Ostblock feiert die Reihe Marx, Lenin, Stalin oder wie er dann nach seiner Alterssünde der Beteiligung an der ungarischen Revolution von 1956 sagt, er war gezwungen, bei der Moskau-treuen Linie mitzumachen. Das ist eben eine perverse Fortsetzung von Marx gewesen, aber immerhin war es eine Fortsetzung. Und Korsch im Westblock, er will auch eine Fortsetzung, aber mit Ausnahme des spanischen Bürgerkrieges gibt es da überhaupt nichts Revolutionäres. Die westeuropäische Arbeiterbewegung ist entweder im Nationalsozialismus zerschlagen oder sie ist in den anderen Ländern erodiert oder sie ist integriert, wie immer man das bezeichnen will. Ich will die Frage, ob sich in den Züricher Thesen von Korsch ein fünftes Marx-Bild abzeichnet, vielleicht, ich will das offen lassen, denn die Geschichte der Marx-Rezeption ist ja noch nicht zu Ende, jedenfalls noch nicht zu Ende, was die zeitliche Dimension geht. Ich komme nochmal auf die Züricher Thesen zurück. Ich möchte zunächst nochmal diese generelle Problemlage skizzieren, der die Intellektuellen im 20. Jahrhundert im überwiegenden Teil, in der sie sich befunden haben. Also man kann es vielleicht so sagen, nach 1923, also nach Geschichte und Klassenbewusstsein und Marxismus und Philosophie, nach diesen beiden Texten steht die europäische marxistische Linke notorisch vor drei Alternativen, ja, drei Chancen. Erstens, Verteidigung der Sowjetunion als Hoffnungsträger. Sie wissen, was ein Hoffnungsträger ist. Zweitens, die grundsätzliche Aufgabe des Marxismus. Und das haben viele gemacht. Der berühmteste unter ihnen ist Arthur Koestler, Kommunist und dann das geworden, was man Renegat nennt. Und die dritte Linie, das wäre Festhalten am Marx-Bild Denker der Revolution. Und alles, was in der Zeit von 1923, ich würde sagen bis 1989, über Marx gedacht wurde, stand vor diesen drei Alternativen. Und jede dieser drei Alternativen hatte einen hohen Preis. Die erste Alternative, wer die Sowjetunion verteidigte, der belastete Marx mit allem Terror, der im Namen von Marx unter Lenin, Stalin und danach verübt wurde. Wer dann Renegat wurde, wie eben Arthur Koestler, Verräter, der lief Gefahr, Munitionsfutter für einen triumphierenden und sehr billigen Antimarxismus verbraucht zu werden. Und die dritte Alternative, wer am Marx-Bild Denker der Revolution festhielt, ja, der hing buchstäblich in der Luft, denn das zentrale Moment zu einer revolutionären Bewegung hatte keinen Realitätsgehalt. Es gab wohl Alternativen, im Unterschied zu heute, wo die Regierung uns sagt, zu unserer Politik gibt es keine Alternative, aber es gab eben nur drei Alternativen damals und zu diesen drei Alternativen gab es keine Alternative in der Tat. Und wenn Sie die Texte der, sagen wir, um 1900 geborenen europäischen Intellektuellen marxistischer Provenienz lesen, so finden Sie nicht nur beachtliche theoretische Leistungen, von denen wir ja bis heute zehren, sondern Sie finden dort auch ein typisches somatisches Phänomen, mal heftiger, mal leichter, aber wiederkehrend, ein weit verbreitetes Körperphänomen, vielleicht kennen Sie das auch aus Ihrem eigenen Leben schon, aber die europäische linke Intelligenz wurde von diesem Körperphänomen ganz besonders heimgesucht und das finden Sie in den Texten immer wieder. Dieses Körperphänomen hat den Namen Bauchschmerzen. Bauchschmerzen. Jede der drei Alternativen, zu denen es keine Alternative gab, verursachte der Intelligenz Bauchschmerzen. Die Verteidigung der Sowjetunion bereitete Bauchschmerzen, das Renegatwerden bereitete Bauchschmerzen und das Dasein als Denker der Revolution ohne Revolutionäre bereitete auch Bauchschmerzen. Die um 1900 geborene europäische marxistische Linke, die hatte eben einfach sehr, sehr viel zu verdauen. Mit den Zumutungen, die ihnen die Geschichte bereitet hat, wuchs in gewisser Weise, das spüren Sie auch aus diesen Texten, das Pathos des Festhaltens, dieses starke ethische Trotzdem. Aber mit dem Pathos des Festhaltens vermehrten sich natürlich zugleich somatisch die Bauchschmerzen. Und Sie finden sie hinter den Texten dieser Generation und in den Texten selbst diese Windungen, Wendungen, ein sich krümmen, eben wegen der Bauchschmerzen. Viel Nicht-Gesagtes oder auch nur Angedeutetes. Sie finden in diesen Texten einen quälenden Streit, wann denn mit Bezug auf den Osten Marx in der Sowjetunion gestorben sei. Ist er schon mit der Machtergreifung der Bolschewiki gestorben? Oder erst mit Kronstadt 1921? Oder mit der neuen ökonomischen Politik Lenins 1923-24? Oder mit der brutalen Zwangskollektivierung, dem Genozid an den Bauern der Ende der 20er Jahre unter Stalin? Oder erst mit den Schauprozessen, den Säuberungen Mitte der 30er Jahre? Oder ist Marx gestorben mit dem Hitler-Stalin-Pakt? Oder? Ein quälender Streit unter den Intellektuellen. Und Sie finden mit Bezug auf den Westen eine nicht minder quälende, mikroskopische Spurensuche nach der revolutionären Bewegung, die ja zum Marx-Bild Denker der Revolution integral dazugehörte. Hier ein Arbeiterstreik in England, ist das Signal für die sozialistische Revolution? Nein, war nichts, vorbei. Dort eine ökonomische Krise, kommt jetzt das Klassenbewusstsein? Nein, wieder nichts. Bertolt Brecht notiert in den 30er Jahren, die marxistischen Theoretiker streiten sich um die wenigen Exemplare Proletarier. Und wenn sich dann unter der Herrschaft von Faschismus und Bolschewismus der Horizont verdüstert, wenn nirgendwo ein Bezug zu revolutionären Bewegungen sich auftut, soll man sich dann nicht einfach ganz in die Einsamkeit des Denkens zurückziehen? Wenn Sie, oder anders, Sie finden in dieser Periode bis 1989 keinen europäischen Marxisten, der nicht irgendwann Bauchschmerzen hatte und gezwungen war, diesem Schmerz eine so oder so gelagerte Rationalisierung zu geben. Und wenn Sie einen Einblick in diese nunmehr Gott sei Dank vergangene Welt nehmen wollen, dann sollten Sie diesen sublimen, monumentalen Roman von Peter Weiß, Ästhetik des Widerstands, man könnte auch sagen Somatik des Widerstands in gewisser Weise, sich vornehmen. Ja, meine Damen und Herren, die letzte Station der Zeitreise war 1950. Wir sind in der sogenannten Nachkriegszeit angekommen. Ich möchte jetzt die Situation in der Bundesrepublik weiterverfolgen. Und zwar, indem ich speziell eingehe auf die sogenannte Frankfurter Schule und bin ja auch schon von einer Kommilitonin darauf aufmerksam gemacht wurde, dass das jetzt ja wohl auch noch kommen muss. Und Sie haben recht. Und zwar speziell auf die beiden Häupter, wenn man das so sagen darf, Adorno und Horkheimer. Da haben Sie die Daten mit Fotos aus den 30er Jahren. Wie Sie sehen, gehören die beiden der Bauchschmerzen-Generation an. Und das will ich gar nicht weit ausführen, aber man kann grob sagen, Adorno und Horkheimer, sie stehen auf den Schultern von Korsch und Lukács. Das heißt, das, was sie an Rezeption des Marxismus in den 20er Jahren anfangen auszuarbeiten, beruht auf diesen beiden Werken in der Tradition des westlichen Marxismus. Aber man muss vielleicht auch dazu sagen, im Unterschied zu Korsch und Lukács ist ihre ganze Karriere in den 20er Jahren von vornherein viel akademischer geprägt. Sie waren nie in einem Revolutionsministerium. Aber es gibt von der Persönlichkeit her eine ähnliche ethisch motivierte Hinwendung zu Marx und zum Marxismus. 1933 werden sie von den Nazis aus ihren akademischen Positionen vertrieben. Bibliothek und Gebäude des Instituts für Sozialforschung in Frankfurt werden konfisziert. Die Flucht geht nach Westen, schließlich dann in die USA. Mit ihnen emigrieren zwei weitere Mitglieder des Frankfurter Instituts, Leo Löwenthal, Herbert Marcuse. Leo Löwenthal hatte in den 20er Jahren diesen Frankfurter intellektuellen Zirkel mit der psychoanalytischen Theorie Sigmund Freuds bekannt gemacht. Und diese Theorieverbindung von Freud und Marx ist für die Frankfurter Schule dann ja auch tragend geworden und zusammengefasst als eine freudomarxistische Richtung. Herbert Marcuse kam hier aus Freiburg, kam von Martin Heidegger, und wurde 1968 zu einem zornigen alten Herrn der internationalen Studentenbewegung. Marcuse und Löwenthal, das ist nun wichtig, sie blieben nach 1945 im amerikanischen Exil in Kalifornien. Sie kehrten nicht nach Deutschland zurück. Horkheimer und Adorno kamen nach 1945 wieder nach Frankfurt. Als ich den Greisen Leo Löwenthal zum letzten Mal besucht habe, hatte ich eine ganze Menge Fragen auf Lager, unter anderem so eine Frage, die ich mich früher nicht so richtig getraut hatte, sie zu stellen. Das war nämlich die Frage, warum seid ihr, also Löwenthal und Marcuse, warum seid ihr in den USA geblieben und Adorno und Horkheimer nicht? Das gab nun eine ganz lange Antwort und so, dass viele Umstände natürlich enorme Gründe dabei. Aber wichtig ist vielleicht zu berichten, einen Grund, den er nannte. Er sagte, wir, also Marcuse und Löwenthal, wir mochten Amerika und Adorno und Horkheimer mochten das ganz und gar nicht. Und das traf in gewisser Weise ins Schwarze. Und wenn Sie diesen kleinen Text von Adorno lesen, warum er denn nach Deutschland zurückkehrt, der sagt er, es sind eigentlich drei Worte, weshalb ich zurückkehre nach Deutschland. Erfahrung, Moment und Geist. Und zwar, weil es die Worte in der amerikanischen, im amerikanischen englischen Idiom so nicht gibt. Also, Löwenthal, wir mochten Amerika, sagt er, und die beiden anderen überhaupt nicht. Und ich denke, das traf in gewisser Weise ins Schwarze, denn wenn Sie Horkheimer und Adorno lesen in den 50er Jahren, so finden Sie da ja einen satten, tief verwurzelten Anti-Amerikanismus. Dieser ganze Way of Life, das passte ihnen, sie mochten keine Coca-Cola und keinen Jazz und keine Comics und so. Das finden Sie alles in den Schriften wieder, nicht so in dem Sinne bei Löwenthal und Marcuse. 1951, wir bleiben nochmal bei diesem Datum, um 1950 erscheint eine Sammlung von Aphorismen von Adorno unter dem Titel Minima Moralia, Minima Moralia, Reflexionen aus dem beschädigten Leben. Sie haben die Angabe in der Literaturliste und ich lese Ihnen einen Aphorismus vor, der hat die Überschrift Abweichung. Abweichung. Zitat: Für den Verfall der Arbeiterbewegung spricht der offizielle Optimismus ihrer Anhänger. Er scheint mit der eisernen Konsolidierung der kapitalistischen Welt angewachsen. Die Inauguratoren haben niemals das Gelingen für garantiert gehalten und darum den Arbeiterorganisationen ihr Leben lang Unannehmlichkeiten gesagt. Heute, da die Position des Gegners und seine Verfügung übers Bewusstsein der Massen unendlich verstärkt ist, gilt der Versuch, durch Kündigung des Einverständnisses dieses Bewusstsein je zu verändern, für reaktionär. Jeder macht sich verdächtig, der mit der Kritik am Kapitalismus die am Proletariat verbindet, das mehr und mehr die kapitalistischen Entwicklungstendenzen bloß reflektiert. Über die Klassengrenzen hinweg ist das negative Element des Gedankens verpönt, die Weisheit des Kaiser Wilhelm, Schwarzseher dulde ich nicht, ist in die Reihen derer eingedrungen, die er zerschmettern wollte. Wer etwa auf das Ausbleiben eines jeglichen spontanen Widerstands der deutschen Arbeiter hinwies, dem ward entgegengehalten, alles sei derart im Fluss, dass ein Urteil unmöglich sei. Wer nicht an Ort und Stelle unter den armen deutschen Opfern des Luftkriegs sich befinde, der doch diesen ganz gut gefiel, solange es gegen die anderen ging, habe überhaupt den Mund zu halten und außerdem stünden Agrarreformen in Rumänien und Jugoslawien unmittelbar bevor. Je weiter jedoch die rationale Erwartung entschwindet, dass das Verhängnis der Gesellschaft wirklich gewendet werde, umso ehrfürchtiger beten sie dafür die alten Namen Masse, Solidarität, Partei, Klassenkampf her. Während kein Gedanke aus der Kritik der politischen Ökonomie bei den Anhängern der linken Plattform mehr feststeht, während ihre Zeitungen ahnungslos täglich Thesen ausposaunen, die allen Revisionismus übertrumpfen, aber gar nichts bedeuten und morgen auf Abruf durch die umgekehrten Phrasen ersetzt werden können, zeigen die Ohren der Linientreuen, gemeint der linientreuen Marxisten, musikalische Schärfe, sobald es um die leiseste Respektlosigkeit gegen die der Theorie entäußerten Parolen sich handelt. Zitat Ende. Was ist für Adorno übrig geblieben von Marx bei diesen Normalmarxisten, wenn man das so sagen kann? Er schreibt, ich zitiere, Glaube an Macht und Größe der Organisation an sich, ohne Bereitschaft zu eigenen Tun, ja durchtränkt mit der destruktiven Überzeugung, Spontaneität sei nicht mehr möglich, aber am Ende gewinne doch die Rote Armee. Zitat Ende. Das ist Minima Moralia, Reflexion aus dem beschädigten Leben, das ist eben sehr gebrochen. Und wenn Sie hingehört haben, auch dieser Text bewegt sich in diesen drei Alternativen, von denen ich gesprochen habe, verworfen wird die Verteidigung der Sowjetunion, Eine Absage an Marx wird vermieden. Marx wird verteidigt, aber er wird ja nicht genannt. Es heißt, die Inauguratoren haben den Arbeiterorganisationen ihr Leben lang Unannehmlichkeiten gesagt. Und das ist natürlich ein Bezug an ein Zitat, was Sie kennen. Sie erinnern sich, Marx im Kölner Kommunistenprozess von 1852, wo er sagt, ihr habt 10, 20, 50 Jahre Bürgerkriege und Völkerkämpfe durchzumachen, um euch selbst zu verändern. Keine frohe Botschaft. Also bei Adorno keine Verteidigung der Sowjetunion, keine Absage an Marx, aber das mit dem Denken der Revolution klappt eben nicht mehr so recht. Die Arbeiterbewegung verfällt, das Proletariat selbst, so denkt er, spiegelt bloß die kapitalistischen Entwicklungstendenzen wider. Der Kapitalismus verfügt über das Bewusstsein der Massen. Ins Auge zu fassen ist eine eiserne Konsolidierung der kapitalistischen Welt. Auf organisierte Gegenwehr kann nicht gerechnet werden. Im Gegenteil, das Organisiertsein selber gehört schon dazu. Wer darauf rechnet, drischt Phrasen. Die rationale Erwartung, dass das Verhängnis wirklich gewendet würde, entschwindet. 1951 wird das Institut für Sozialforschung in Frankfurt am Main wiedereröffnet, mit Horkheimer, Adorno, feierlich. Die Zurückgekehrten stehen nun vor dem Problem, für die frisch gegründete Bundesrepublik Deutschland etwas von Marx fortzusetzen. Sie teilen im Grunde immer auch noch dieses Problem von Korsch und Lukács, Fortsetzung von Marx. Und was nun dabei herausgekommen ist, hat auf die geistige Entwicklung und speziell auch die Entwicklung der hiesigen Soziologie in der Bundesrepublik einen ganz wichtigen Einfluss gehabt, wobei geistige Entwicklung der Bundesrepublik ist vielleicht eine etwas schiefe Formulierung, denn es gilt ja daran zu erinnern, dem Nationalsozialismus war es gelungen, das Zentrum der deutschen Kultur, nämlich die deutsch-jüdische Intelligenz, zu vertreiben und auszurotten. Und da uns ja nach der Wiedervereinigung 1989 nun schon 15 Jahre diese Debatte, was ist deutsch, heimgesucht hat, muss man doch einfach auch nur mal kurz zu bedenken geben, dass das, was man bezogen auf die Zeit vor 1933 deutsche Kultur nennt, ja genau genommen eine deutsch-jüdische Kultur war. Es ist daran zu erinnern, dass seit etwa 1500 Deutschland das Gebiet in Europa ist, in dem quantitativ gesehen die meisten jüdischen Gemeinden existiert haben. Mehr als in Frankreich, England, in Tschechien, in Italien etc. Und im Deutschland des 18. Jahrhunderts, gerade dort, beginnt dann dieser lang dauernde Prozess der Herausbildung eines aufgeklärten deutsch-jüdischen intellektuellen Milieus, ein Assimilationsprozess, der im 19. Jahrhundert bis 1933 die reichsten Früchte trägt, und die Latte der Namen, die man aufzählen könnte, ist unendlich. Und auch diejenigen Intellektuellen, die meinten im 19. Jahrhundert, Deutsche und Juden oder das sogenannte Deutsche, das sogenannte Jüdische, müsse gegeneinander profiliert werden, auch sie bezogen ihre Konzepte antithetisch aus diesem subtilen Geflecht einer integralen deutsch-jüdischen Geistigkeit. Bei dieser Gelegenheit muss man ja auch sagen, dass Marx aus einer assimilierten jüdischen Familie stammte. Also das, was bis 1933 international für deutsche Kultur stand, kommt aus diesem Humus und ist von den Nationalsozialisten vertrieben und vernichtet worden. Insofern gibt es immer diese Schwierigkeiten, für die Bundesrepublik in einem ernsthaften Sinne von einer geistigen Entwicklung der Bundesrepublik Deutschland zu sprechen. Und diese Klagen über die Geistlosigkeit der Bundesrepublik, die Sie von Anfang der 50er Jahre bis heute immer wieder finden, sind ja bis in der Berliner Republik nicht verstimmt. Und ein Indikator sind, müsste man sich noch mal genauer dran machen, das zu untersuchen, aber ein wichtiger Indikator sind die wiederkehrenden Diskussionen um die Geistlosigkeit der deutschen Universität. Das ist der Indikator, wo sie das sehr gut festmachen kann. Die Geistlosigkeit, die intellektuell sensiblere Studierende in allen Generationen immer sehr deutlich gespürt haben. Denn was ja auch vergessen ist, Geist ist jedenfalls in Deutschland ein Triebbegriff. Die Remigration ist so ein Zitat von Adorno, muss ich noch dazu sagen, ein Triebbegriff. Geist ist ein Triebbegriff. Die Remigranten Horkheimer und Adorno stehen jetzt vor diesem Problem. Wie gibt es in dieser Bundesrepublik Deutschland eine Fortsetzung von Marx? In Fortsetzung von Marx hieß für sie zugleich Fortsetzung, Rettung, Bewahrung der Erinnerung an das Versprechen der Emanzipation. Und wenn Sie die Texte der Autoren lesen, finden Sie immer stereotyp diese deutsche Reihe. Kant, Hegel, Marx. Kant, Hegel, Marx als diejenigen Propheten, die den Anspruch der Emanzipation mit der Kritik der vorfindlichen Denkweisen verbunden haben. Zugleich sehen die beiden aber auch eine eiserne Konsolidierung des Kapitalismus. Sie sehen das Eingehen auf die US-amerikanische Kulturindustrie, von der sie glaubten, dass sie die Individuen so verblödet, dass ihre Autonomie oder Spontaneität vor allem verschwindet, beziehungsweise, wie sie sagten, auf das Niveau von Lurchen oder Zecken zurückgehen, bis die sozusagen nur noch auf den Dunst von Blausäure reagieren und dann runterfallen. Die Strategie, die Horkheimer und Adorno entwickelten, ist sehr komplex, sehr gebrochen. Das Versprechen der Emanzipation sollte in dieser geistlosen BRD tradiert werden, aber wie kann man etwas tradieren, wo doch andererseits eingesehen ist, dass die Bewusstseine völlig verblendet sind. Und manchmal taucht bei ihnen die Vorstellung auf, das Versprechen der Emanzipation, das Versprechen der Revolution, das Denken der Revolution aufzuschreiben und als eine Art Flaschenpost ins Meer der Geschichte zu werfen, in der Hoffnung, dass vielleicht irgendwann sich mal Leser finden, denen der Groschen fällt. Insbesondere Adornos Texte sind von einer geradezu hermetischen Unzugänglichkeit. Da ist auf jedes Wort eine Flaschenpost. Das ist eigentlich auch kein neues Marx-Bild, sondern das ist, wie soll man sagen, das ist das Denken der Revolution als Flaschenpost, weil die eigene rationale Erwartung, dass das Verhängnis der kapitalistischen Gesellschaft wirklich gewendet werde, entschwunden ist. Diese Flaschenpost kann eben ein Text sein, aber Horkheimer und Adorno waren ja nicht nur Schriftsteller, nicht nur Autoren, sondern das waren bestallte Hochschullehrer an der Universität Frankfurt. Und in der ganzen Bundesrepublik der 50er Jahre und frühen 60er Jahre gab es überhaupt nur drei Universitäten, an denen der Name Marx ernsthaft im Vorlesungsverzeichnis auftauchte. Er tauchte auf, nicht? Na, das stimmt ja. Ich wollte sagen, wo er auftaucht. Er tauchte auf in Frankfurt, eben bei den Autoren. Er tauchte auf in Marburg. Da saß nämlich der Altkommunist Wolfgang Abendroth, der aus einem Konzentrationslager befreit worden war. Und der Name tauchte auf an der Freien Universität Berlin, wo der junge liberale Privatdozent Hans-Joachim Lieber lehrte. Das waren die drei Orte. Und zu diesen Adressen gingen eben die Studentinnen und Studenten, die trotz der real existierenden DDR nebenan neugierig auf Marx waren. Am alten Institut für Sozialforschung vor 1933 waren Horkheimer und Adorno Philosophen. Adornos Dissertation ging über Kierkegaard und Horkheimers Dissertation hatte den Titel zur Antinomie der teleologischen Urteilskraft, also einen Kanttext. Die zurückgekehrten Emigranten entscheiden sich jetzt, im Nachkriegsdeutschland nicht mehr auf die Philosophie zu setzen. Keine Philosophie, sondern sie setzen auf Soziologie. Eine folgenreiche Entscheidung. Die Soziologie war in Deutschland seit den 20er Jahren vereinzelt universitär schon etabliert worden, aber meist im Kontext der alten Staatswissenschaften zusammen mit Jura und Nationalökonomie, oft als ein Teil der Staatslehre der juristischen Fakultät. Einen eigenen fachspezifischen berufsqualifizierenden Abschluss in Soziologie gibt es nicht bis Ende der 50er Jahre. Das ist nicht bekannt. Warum entscheiden sich diese beiden Philosophen, die Idee der kritischen Theorie, das heißt des Festhaltens am Versprechen der Emanzipation, der Fortsetzung des Denkens, der Revolution, der Rettung des Marx-Bildes Nummer 4 ausgerechnet in der Soziologie zu betreiben? Ich meine, heute ist das natürlich eine komische Frage, und dass diese Frage so komisch erscheint heute, ist ein Erfolg von Horkheimer und Adorno. Denn Sie müssen wissen, dass seit Max Weber die akademische Soziologie sich in allen Ländern gegen den Marxismus profiliert hat. Nicht nur in Deutschland, sondern international. Und Karl Korsch hat auch die Lage treffend charakterisiert, wenn er in seinem Marx-Buch von 1938 schreibt, ich lese Ihnen das vor, um zu sehen, was sich verändert hat. In welchem Verhältnis, fragt Korsch da, steht die marxistische Theorie zur modernen soziologischen Wissenschaft? Und er schreibt, denkt man an die mit Kant, also Auguste Comte, von dem der Name Soziologie kommt, wie Soziologen wissen, denkt man an die mit Kant beginnende und von ihm zuerst sogenannte Soziologie als besonderes Fach im System der konstituierten Wissenschaften, so besteht hier nur Fremdheit und Gegensatz. Marx und Engels haben weder von dem Namen noch von der damit gemeinten Sache Notiz genommen. Auch als Marx, Kant, Cours de Philosophie positiv 30 Jahre nach dem Erscheinen notgedrungen, weil die Engländer und Franzosen so viel Lärm von diesem Kerl machen, ist der Ausspruch von Marx, zur Kenntnis nahm, sprach er von dem Kantismus und Positivismus als einer Sache, zu der er, jetzt wieder Marx-Zitat, als Parteimann eine durchaus feindliche Stellung einnehme und von der er als Mann der Wissenschaft eine sehr geringe Meinung habe. Zitat Ende. So Marx über die Soziologie. Und Korsch fährt fort, die Ablehnung ist theoretisch und historisch wohl begründet. Die Marx'sche Theorie hat mit dieser von Kant begründeten und von Mill und Spencer ausgebreiteten Soziologie des 19. und 20. Jahrhunderts nichts zu tun. Richtiger kann man umgekehrt die Soziologie als eine Opposition gegen den modernen Sozialismus auffassen. So Korsch 1938, und Max Weber war genau der gleichen Meinung, und Simmel war der Meinung und Durkheim war der Meinung und alle Soziologen waren dieser Meinung. Bis in die 50er Jahre hinein hat Marx bei den Soziologen nichts zu suchen und die Soziologen bei Marx auch nicht. Das ist die Situation. Horkheimer und Marx ändern dies. Sie betreiben in Frankfurt und in der Deutschen Gesellschaft für Soziologie, dem Fachverband, ganz beharrlich eine Strategie der Verbindung des Versprechens der Emanzipation mit dem Universitätsfach Soziologie. Sie können sich vorstellen, dass dabei gewisse Ungereimtheiten unvermeidlich sind. So geißeln sie etwa in den kulturkritischen Schriften die empirische Sozialforschung, quantitative Verfahren als bloß positivistisch verblendend, aber am eigenen Institut in Frankfurt werden umfangreiche Recherchen in amerikanischer Manier gemacht. Also nochmal Zitat Adorno. Die vielberufene methodische Sauberkeit, allgemeine Kontrollierbarkeit, der Konsensus der zuständigen Gelehrten, die Belegbarkeit aller Behauptungen, selbst die logische Stringenz der Gedankengänge ist nicht Geist. Das Kriterium des Hieb- und Stichfesten wirkt jenem immer auch gleich entgegen. Wo der Konflikt gegen die unreglementierte Einsicht entschieden ist, kann es zur Dialektik der Bildung, zum inwendigen Prozess von Subjekt und Objekt gar nicht kommen, den man im Humboldtschen Zeitalter konzipierte. Ein massiver Angriff gegen die quantitative Sozialforschung amerikanischen Stils, aber gleichzeitig wurden in Frankfurt am Institut Fragebogen entworfen, Daten erhoben, Interviewer ins Feldgeschäft geschickt, Resultate ausgerechnet, Fliegenbeile als Strichlisten gezählt. Etwas Ungereimtes. Aber wir wissen jetzt, woher diese Ungereimtheit kommt. Hinzu kommt eine weitere Ungereimtheit. Bei Adorno finden wir zauberhafte Passagen, mit denen er den Hermetismus seiner Texte verteidigt. So heißt es, ich zitiere Adorno, wahr sind nur die Gedanken, die sich selber nicht verstehen. Wahr sind nur die Gedanken, die sich selber nicht verstehen. Und an anderer Stelle schreibt er, die Aufforderung, man solle sich der intellektuellen Redlichkeit befleißigen, läuft meist auf die Sabotage der Gedanken hinaus. Das ist übrigens eine Invektive gegen Max Weber, wo der Begriff der Redlichkeit, der intellektuellen Redlichkeit einem soll. Ihr Sinn, sagt Adorno weiter, ihr Sinn ist, den Schriftsteller dazu anzuhalten, alle Schritte explizit darzustellen, die ihn zu einer Aussage geführt haben, und so den Leser zu befähigen, den Prozess nachzuvollziehen, wohlmöglich im akademischen Betrieb zu duplizieren. Zitat Ende. Das ist die eine Seite, Abwehr der leichten Kommunizierbarkeit, Abwehr aber auch der Möglichkeit der Verbreitung von Ideen durch den akademischen Unterricht. Aber, und das ist auch widersprüchlich, Adorno und Horkheimer haben gleichzeitig in den 50er Jahren gegen einen massiven Widerstand in der Soziologie bei den Soziologiekollegen dafür plädiert, Soziologie als Diplomstudiengang, das heißt als Massenfach in Deutschland zu diplomieren, einzuführen. Heinrich Popitz hat immer erzählt von dem, Popitz war gegen die Einführung der Soziologie als Massenfach, weil er gesagt hat, was sollen denn die Leute später mal beruflich machen? Das ist ja eine vernünftige Überlegung und er hat sich aber nicht durchsetzen können, Soziologie als Zusatzstudium zu etwas Ordentlichem wie Medizin oder Zahntechnik oder Biologie, womit man sein Brot verdienen kann, das als Zusatz, als Aufbaustudium wäre das ja eine gute Idee. Da war übrigens die Mehrheit der Soziologen der 20er und 50er Jahre der Meinung, auch Weber war der Meinung. Adorno und Horkheimer haben das grundständige Soziologiestudium als Massenfach durchgesetzt. Und ja, mit Erfolg, denn wenn der eine oder die andere von Ihnen irgendwie mit dem Studium der Soziologie die Assoziation verbunden haben sollten, dass in diesem Fach etwas vage Emanzipatorisches zu entdecken sei, so kann man sagen, ist die Strategie der Flaschenpost ja nicht ganz fehlgegangen. All das aufzuarbeiten ist sehr mühselig, aber wer sich an die Frankfurter Schule macht, sollte natürlich die vielen schönen Texte lesen, die da entstanden sind, aber unbedingt auch diese große Studie von Albrecht, Beermann, Bock, Hohmann, Tenbruck mit dem Titel, der nicht übertrieben ist, die intellektuelle Gründung der Bundesrepublik, eine Wirkungsgeschichte der Frankfurter Schule. Wenn Sie das lesen, finden Sie da die Aufklärung über zahlreiche Komplexe, unter denen Bundesbürger und Bürgerinnen leiden, wo sie heute politisch-emotional sich herumqueren. Sie finden die Genese dieser Komplexe im Auslaufhorizont der Bauchschmerzengeneration, wenn man das so sagt. Ja, meine Damen und Herren, jetzt ist meine nächste Runde. Die Frankfurter Schule, kritische Theorie, Horkheim und Adorno, hat viele Ungereimtheiten, aber sie lassen sich klären, wenn man sich an das Problem erinnert, um das es ging. Fortsetzung von Marx, keine Verteidigung der Sowjetunion, aber auch nicht das, was Karl Korsch 1950 gemacht hat, nämlich ein Verzicht auf die Exzeptionalität von Marx. Erinnern Sie sich, bei Korsch ist sozusagen der Marx vom Thron herunter und er ist einer unter vielen Denkern. Horkheimer und Adorno halten an der Exzeptionalität von Marx fest. Was wir finden, ist eine bis zur Unkenntlichkeit verkapselte Tradierung des Marx-Bildes Denker der Revolution, zu einem Denken der Revolution, zu einem Denken der Emanzipation, zu einem Festhalten am Denken als solchen, zu einem immer leiser werdenden Nein sagen im Denken, zu einer ja dann unmerkbaren, geheimnisvollen Reservatio Mentalis. Im Bilde gesprochen lesen sich die Schriften von Horkheimer und Adorno aus den 50er Jahren bis zu ihrem Tode wie ein kontinuierliches, sehr intensives Verglimmen. Im letzten publizierten Text Adornos heißt es, ich zitiere, was einmal gedacht ward, kann unterdrückt, vergessen werden, verwehen. Aber es lässt sich nicht ausreden, dass etwas davon überlebt. Denn Denken hat das Moment des Allgemeinen. Das Glück, das im Auge des Denkenden aufgeht, ist das Glück der Menschheit. Die universelle Unterdrückungstendenz geht gegen den Gedanken als solchen. Wer das Denken nicht verkümmern lässt, der hat nicht resigniert. Zitat Ende. Das ist geschrieben 1969, 16. August 1969, unter dem Titel Resignation. Und dieser Text, Resignation von Adorno, ist ein Verteidigungstext gewesen gegen die Angriffe der linken rebellierenden Frankfurter Soziologinnen und Soziologen, die 1968 das Institut für Sozialforschung, diese hehre Stätte, besetzt haben und die ihren Lehrern vorgeworfen hatten, mit der kritischen Theorie resigniert zu haben. Das war der Vorwurf. Und dagegen schreibt Adorno diesen Text, wer das Denken nicht verkümmern lässt, der hat nicht resigniert. Aber, meine Damen und Herren, dieser Vorwurf kam nun schon aus einer ganz anderen Welt. Diese Revolte der 60s, über die ich nächstes Mal weitersprechen werde, 67, 69 in Deutschland, Paris 68, der Zeitpunkt passt nicht zu unserem Schritt von 25 Jahren, wie Sie merken. Wir müssten eigentlich 75 die Frage wieder stellen, wer war Marx? Die Antwort 75 ist ein absolut chaotisches Stimmengewirr. Da ist nicht viel zu verstehen. 1975, was ist das? Das ist das Jahr des Beginns der Antiterrorgesetzgebung in der Bundesrepublik. Das ist die Zeit, wo auch viele Stimmen verstummen. Viele beginnen, ihre Bücherschränke zu säubern aus Angst vor Polizeirazzien. Und Zeitgeschichtler, sagte mir Ulrich Herbert neulich, Zeitgeschichtler, die diese Zeit der 70er Jahre sich vornehmen, sind ja wirklich zu bedauern. Also wäre nötig, aber es ist eine schwere Zeit. 75 wäre die Station unserer Zeitreise. Ich werde 75 von zwei Seiten her einkreisen. Und zwar einmal danach, von 1984 her und von 1968 her, aber die Mitte wird bei mir auch leer sein, wenn ich gefragt werde, was war denn 1975, habe ich stets die Antwort, das ist das Jahr, in dem mein Blinddarm rausgenommen wurde. Also, 84, darauf werde ich zu sprechen kommen. Mehrwert heißt die Zeitschrift, Beiträge zur Kritik der politischen Ökonomie. Titelheft, was bleibt von Marx? Das ist ja in gewisser Weise unsere Frage. Was, Rückschau der Marx-Rezeption nach der Studentenbewegung. Darauf werde ich eingehen und ich werde einige Dimensionen des Jahres 68 der Studentenbewegung herausstellen und den Konsequenzen für die Neudefinition des Marx-Bildes, wenn es denn eins ist, das will ich noch offen lassen, Ihnen weiter ausführen, aber damit fange ich jetzt nicht mehr an. Haben Sie vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus